Und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich bin positiv erstaunt, dass es sich doch noch gefüllt hat. Ich dachte schon, wir sitzen hier vorne alleine. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir steigen noch nicht inhaltlich ein. Ich möchte noch 10 Seminarteilnehmer eines mittel- und osteuropäischen Journalistenseminars hier begrüßen, die heute an der Regierungspressekonferenz als stille Gäste sozusagen teilnehmen, beobachten, zuhören. Herzlich willkommen. Und dann steigen wir inhaltlich ein und zuerst mit den Themen des Kabinetts.
Genau, wie üblich am Mittwoch. Herzlich willkommen auch von mir. Die Bundesregierung, das wissen Sie, steht für das Prinzip von Humanität und Ordnung auch im Asylrecht. Die Zuwanderung muss in geordneten Bahnen verlaufen. Klar ist auch, dass wir irreguläre Migration begrenzen müssen und jene, die kein Bleiberecht haben in Deutschland, schneller zurückführen wollen. Aus diesem Grund hat die Bundesregierung heute den Gesetzentwurf zur Verbesserung der Rückführung im Kabinett beschlossen. Für die Bundesregierung ist dies ein sehr wichtiger Schritt. Es geht hierbei um Konsequenz und Schnelligkeit. Sie wissen, die Bundesinnenministerin hat den Gesetzentwurf nach dem Kabinett bereits vorgestellt. Trotzdem der Vollständigkeit halber die zentralen Regelungen. Rückführung und Abschiebung von Personen ohne Bleiberecht werden künftig schneller möglich. Unter anderem ist es möglich, eine Abschiebung bei Ausreisepflichtigen in Haft nicht mehr vorher anzukündigen. Die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams wird von derzeit 10 auf 28 Tage verlängert. Die Bundesregierung stellt dadurch eine effektive Durchführung der Abschiebungsmaßnahmen sicher. Die Ausweisung von Schleusern wird durch Änderungen im Aufenthaltsgesetz deutlich erleichtert. Ein besonders schweres Ausweisungsinteresse liegt dabei künftig zu einer Verurteilung wegen Schleusung von mindestens einem Jahr gekommen ist. Ein schweres Ausweisungsinteresse liegt auch bei weniger bestraften Delikten vor, etwa schon bei Hilfeleistungen zur Schleusung. Die Ausweisung von Mitgliedern krimineller Vereinigungen wird ebenfalls deutlich erleichtert. Dazu wird im Aufenthaltsgesetz ein neuer Ausweisungstatbestand für organisierte Kriminalität geschaffen. Er soll für ausländische Angehörige von Banden oder kriminellen Clans auch unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung gelten. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Strukturen der organisierten Kriminalität. Polizei und Behörden erhalten mehr Befugnisse, um Abschiebungen schneller durchzusetzen. Es werden Möglichkeiten zum Betreten weiterer Räume in Gemeinschaftsunterkünften geschaffen. Damit soll sichergestellt werden, dass im Fall einer Abschiebung die betroffenen Personen auch tatsächlich in der Gemeinschaftsunterkunft angetroffen wird. Ferner werden im Aufenthaltsgesetz Voraussetzungen für Maßnahmen zur erleichterten Identitätsfeststellung geschaffen. Dadurch werden die Möglichkeiten für eine Durchsuchung der betroffenen Person, seiner mitgeführten Gegenstände und seiner Wohnung nach Unterlagen, die für die Feststellung seiner Identität oder Staatsangehörigkeit erforderlich sind, deutlich verbessert. Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote werden als eigenständiger Grund für Abschiebehaft geregelt. Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen ebenso wie Wohnsitzauflagen und räumliche Beschränkungen künftig sofort vollziehbar sein, um ihre Wirksamkeit zu erhöhen. Und letzter Punkt, weiterhin sind gesetzgeberische Maßnahmen zur Entlastung von Ausländerbehörden enthalten, um die Leistungsfähigkeit der Behörden zu stärken. Soweit von mir.
Dann mache ich gleich noch mit 2 Reiseankündigungen weiter, und zwar einmal von Seiten des BMWK, Herr Severin, bitte.
Ja, vielen Dank. Bundesminister Habeck reist heute in die Türkei und bleibt dort bis zum Donnerstag. Er wird dort Gespräche in 2 Formaten führen, einmal als Teilnehmer der gemeinsamen Wirtschafts- und Handelskommission und dann auch im Rahmen eines Energieforums. Er wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Es werden auch mehrere bilaterale Gespräche dort geführt, auch Gespräche über die aktuelle Lage. Und er trifft sich auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft.
Und dann haben wir noch eine weitere Reise, die uns Frau Koch ankündigt.
Genau, die Bundesinnenministerin wird am Montag nach Marokko reisen zu Gesprächen zum Thema Migration und dort bis Dienstag bleiben zu Gesprächen.
So, dann komme ich zu Ihren Fragen und wir fangen mal an mit dem Kabinettsthema Rückführungen. Herr Jung dazu.
Ja, danke. Ich wollte erstens daran erinnern, dass das BMI uns noch nachreichen wollte, wie viele Ausreisepflichtige es gibt, die keinen gesetzlichen Schutz genießen und damit nicht abgeschoben werden können.
Das haben wir gestern nachgereicht, Herr Jung.
Das habe ich dann offenbar nicht bekommen. War die Zahl unter 20.000? Ist das richtig?
Ich suche die Nachreichung raus. Ich gucke, ich brauche einen Moment.
Ja. Ich hatte noch eine Frage, ich weiß nicht, ob an Hebelstreit oder an das federführende Ressort. Es geht ja unter anderem dadurch, soll jetzt geändert werden, dass mit der Abschiebung beauftragte Personen quasi jedes Zimmer auch nachts in Geflüchtetenunterkünften betreten dürfen. Und unter anderem hat der Hebelstreit ja auch schon ausgeführt, dass massenhaft und ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung Handys der Betroffenen ausgelesen werden können. Haben Sie diese Maßnahmen grundgesetzrechtlich geprüft, also Artikel 2, Freiheit und informationelle Selbstbestimmung, sowie Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung?
Davon gehen wir aus. Ja, davon ist auszugehen, Herr Jung.
Und Sie sind davon überzeugt, dass das Grundgesetz grundrechtlich konform ist?
Und wie Sie wissen, ist ja in unserem Hause auch die Verfassungsabteilung angesiedelt. Von daher ja. Und zu Ihren Fragen von vorhin, das, was wir nachgereicht haben, war zum Stichtag 30. September 2023, waren ausweislich des Ausländerzentralregisters 255.330 Personen ausreisepflichtig. Davon haben 205.196 Personen eine Duldung.
Ich bekomme jetzt hier gerade den Hinweis aus unserem Büro, dass diese Nachreichung schriftlich bei uns nicht angekommen ist. Vielleicht können Sie das tatsächlich nochmal schicken. Dann würden wir das an den Verteiler schicken. Dann kommt es auch schriftlich an. Dann Herr Merkam auch dazu. Dann machen wir hier gleich weiter.
Herr Hebelstreit, nun hat ja die Union heute Vormittag gefordert, dass im parlamentarischen Verfahren noch nachgebessert wird. Hat die Union ja heute Morgen gefordert, dass im parlamentarischen Verfahren noch nachgebessert werden soll. Da geht es vor allem um den Punkt, dass jetzt auch der Tatbestand Teilnahme an israelfeindlichen oder antisemitischen Aktionen, Vorfällen an sich schon einen Grund zur Abschiebung darstellen soll. Wie stehen Sie zu so einem Vorschlag?
Erstmal ist es so, dass das jetzt vom Bundeskabinett beschlossen worden ist. Dann gilt das, was gemeinhin als strucksches Gesetz gilt. Also ein Gesetz verlässt selten oder nie den Bundestag so, wie es hineingekommen ist. Was jetzt den konkreten Punkt anbelangt, das hat heute in den Gesprächen innerhalb des Bundeskabinett keinerlei Rolle gespielt. Und das müssen dann die Fraktionen im Deutschen Bundestag klären. Ich stelle es mir zumindest schwierig vor, da eine klare Abgrenzung hinzukriegen. Aber das bleibt den Fachleuten überlassen. Im Augenblick geht es um anderes.
Dann Herr Rinke auch dazu.
Genau, Frage an Frau Kock. Im Zusammenhang auch mit der Reise der Ministerin, denn da geht es ja um die Rückführungsabkommen, die wiederum ja teilweise die Voraussetzung für die Abschiebung sind. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen einordnen, gerade bei der Reise nach Marokko, wie konkret man sich das vorstellen muss. Also ist geplant, dass in diesem Jahr noch ein Abkommen abgeschlossen wird mit Marokko?
Ich habe ja vorhin gesagt, es geht um Gespräche allgemein zum Thema Migration. Es wird sicherlich auch um dieses Thema gehen, was Sie gerade benannt haben. Und zu Details äußern wir uns nicht, wie Frau Hoffmann ja auch am Montag schon ausgeführt hat, sind das häufig sehr sensible Gespräche, zu denen wir uns im Vorfeld schon gar nicht und im Nachhinein auch sehr vorsichtig äußern.
Aber können Sie vielleicht generell sagen, ob Migrationsabkommen in diesem Jahr noch zu erwarten sind?
Also Herr Stamp, das kann ich Ihnen sagen, führt derzeit mit mehreren Staaten Gespräche.
Das wissen wir, aber ich wollte jetzt wissen, ob Sie erwarten, dass in diesem Jahr diese Gespräche mit einigen Ländern noch abgeschlossen werden.
Ich kann Ihnen hier keinen konkreten Zeitplan sagen, weil das auch vom Verlauf der Gespräche abhängt, wie Sie sich vorstellen können.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Jolk, war Ihre Meldung dazu auch, zu diesem Thema?
Ja, genau zu diesem Aspekt auch. Welche Länder, Frau Kock, weigern sich denn eigentlich, also relevante Länder meine ich jetzt, weigern sich ihre Bürger aus Deutschland wieder zurückzunehmen?
Also ich glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Dass es einzelne Länder gibt, die sich komplett verweigern.
Aber vielleicht kann ich ein bisschen grundsätzlicher werden. Das Problem ist oft, dass diejenigen, die hier sind, nicht über die ausreichenden Papiere verfügen, weil sie auf der beschwerlichen Reise hierher verloren gegangen, ihnen entwendet worden sind oder sie einfach vernichtet worden sind. Und dass es deswegen langwierige Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den jeweiligen Herkunftsländern erstmal um die Frage geht, ist die Betreffende überhaupt ein Staatsbürger dieses Landes? Die nächste Frage geht, woher kriegt dann die betreffliche Person die Papiere, die sie braucht, um dann in das jeweilige Heimatland wieder zurückzukehren? Da gibt es sogenannte Laissez-Passer-Papiere, das sind Papiere, die wir sozusagen ausstellen. Aber da brauchen wir die Zusage der jeweiligen Empfängerländer, dass sie die anerkennen. Und dann ist es auch so, es gibt wenige Staaten, die sagen, wir nehmen überhaupt niemanden zurück, aber es gibt viele Staaten, die sehr, sehr hohe Vorbedingungen stellen und auch nur immer eine sehr, sehr begrenzte Zahl an Menschen zurücknehmen. Und wenn wir Länder haben, wo wir mehrere tausend Leute, die ausreisepflichtig sind, zurück in ihre Heimatländer bringen wollen, die Heimatländer sagen, aber pro Monat nehmen wir ein Dutzend, dann würde das jetzt nicht so richtig helfen. Diesen Migrationsabkommen, mit denen wir jetzt diskutieren, versuchen wir die irreguläre Migration, darum geht es ja, die irreguläre Migration zu begrenzen, um gleichzeitig reguläre Wege der Migration nach Europa, nach Deutschland aufzuzeigen. Und zwar für diejenigen, die, der Bundeskanzler hat das genannt, Fachkräfte und Talente, die wir hier auf unserem Arbeitsmarkt brauchen können. Um da eben auch einen Anziehungsfaktor für die Länder zu schaffen, dass sie reguläre Migration möglich machen können.
Ja, meine Frage war ja eben, welche Länder machen da besonders viele Schwierigkeiten?
Ich verstehe Ihr Interesse und Sie verstehen unser Interesse, dass wir hier niemanden an den Pranger stellen wollen, sondern wir sind ja auch in konstruktiven Gesprächen, um das konstruktiv aufzulösen. Es bringt jetzt nicht, Einzelne vorzuführen, das löst das Problem nicht.
Die Kollegin in der Mitte, ich weiß Ihren Namen leider nicht, war das auch dazu an das Thema? Okay, dann machen wir danach weiter. Dann Herr Jung nochmal dazu.
Frau Kock, ich muss nochmal nachfragen und um Erläuterung bitten. Also könnten Sie nochmal begründen oder erläutern, warum, wenn mit der Abschiebung beauftragte Personen nachts in eine Geflüchtetenunterkunft eindringen können, warum das grundgesetzliche Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht berührt? Sie haben das ja offenbar geprüft, dann können Sie uns nochmal erläutern.
Also wenn Sie das en Detail haben möchten, dann würde ich das nachreichen, wenn Sie eine verfassungsrechtliche Prüfung da auf Papier haben möchten.
Genau, und dieselbe Frage bei der massenhaften und unverhältnismäßigen oder ohne Verhältnismäßigkeitsprüfung auszulesende Handys, da würde mich die gleiche Frage auf bezüglich des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung interessieren. Danke.
Dann Frau Klann, war das dazu?
Ja, korrekt. Nochmal als Ergänzungsfrage. Auch die Polizei fordert ja im Zuge dessen auch mehr Personal und ein Sondervermögen, um eben diese neue Regelung durchzuführen. Wird es hier finanzielle Mittel geben? Vielleicht die Frage erstmal an Frau Kock und gerne auch an Herrn Olpen.
Also ich sehe das beim BMF.
Also ich kann zu der Thematik an der Stelle leider nichts beitragen. Mir ist eine solche Forderung auch nicht bekannt. Grundsätzlich kommentieren wir politische Forderungen aus dem öffentlichen Raum aber auch nicht.
Dann Herr Jörg von nochmal dazu.
Ja, eine Frage noch zu der Clan-Kriminalität. Es soll ja jetzt abgeschoben werden, diejenigen, die auch keine Verbrechen begangen haben, sondern nur Mitglieder eines Clans sind. Was gilt denn als Beweis einer Mitgliedschaft in einem Clan? In einem verbrecherischen Clan, meine ich jetzt.
Ja, vielleicht kann ich das nochmal klarstellen, was die Begrifflichkeiten angeht. Es geht um Mitglieder von kriminellen Vereinigungen. Das ist ein bisschen was anderes, zumindest im polizeifachlichen Sprachgebrauch. Und die Ausweisung wird deutlich erleichtert, wenn hinreichende Tatsachen bestehen, dass eben eine dementsprechende Mitgliedschaft vorliegt.
Aber das ist ja die Frage, wie kann man so eine Mitgliedschaft nachweisen? Er hat doch bestimmt keinen Mitgliedsausweis oder sowas.
Nein, das sind sicherlich keine Vereine mit einem Mitgliedsausweis, so wie Sie das nennen. Aber Sie können den Strafverfolgungsbehörden, den Sicherheitsbehörden vertrauen, dass sie da auch rechtssicher arbeiten und nicht auf bloßen Vermutungen fußend Entscheidungen treffen.
Jetzt habe ich keine Fragen zu diesen. Doch, Herr Jung?
Eine Verständnisfrage, Hebestreit, als der Kanzler jetzt gesagt hat, dass Abschiebung auch Chefsache für ihn ist, hatte er, so, ich habe es jetzt mal so formuliert, hat er denn gewusst, dass es hier um ca. 40.000 Menschen laut BMI geht?
Ja, natürlich hat er das gewusst.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird ja immer, also gerade von rechts, ja gerne von Hunderttausenden Menschen gesprochen, die abgeschoben werden sollen. Dabei sind ja
Umso besser ist es, dass wir da sehr genau differenzieren. Da haben Sie ja zu Recht darauf hingewiesen. Und dem Bundeskanzler sind die Zahlen natürlich sehr genau bewusst. Sie wissen ja auch, dass er in einer früheren Verwendung auch mal der Chef einer nicht ganz kleinen norddeutschen Kommune gewesen ist und ist da mit den Problemen sehr akut immer wieder auch beschäftigt gewesen. Wenn ich das jetzt im Kopf richtig gerechnet habe, reden wir über knapp 50.000.
40.
Wie viel?
40 offenbar. So
40, ich dachte 2,55, aber da wollen wir jetzt so. Und trotzdem, ja. Da geht es ja um die Durchsetzung geltenden Rechtes. Also deshalb bin ich so ein bisschen verblüfft manchmal, dass das als eine Verschärfung gesehen wird. Das sind die Rechtsgrundlagen, die wir uns gemeinsam gegeben haben, die in diesem Land gelten und die sollen zur Durchsetzung gebracht werden. Und natürlich ist es auch so, dass wir von allen, die hierher kommen, um Schutz zu suchen, erwarten, dass sie dabei mithelfen, dass sie sich ausweisen können, dass sie ihre Schutzgründe darlegen können und gleichzeitig, wenn das dann aber aufgrund der Regeln, die wir haben, nicht qualifiziert hierbleiben zu können, dass dann der nächste Schritt auch geht, dass sie wieder zurückgehen müssen. So bitter das in jedem Einzelfall ist, das will ich auch überhaupt nicht abstreiten.
Dann komme ich zu der Kollegin in der Mitte mit einer neuen Frage.
Genau, Stella Fehner von der dpa. Es geht um den mutmaßlichen Islamisten, der in Duisburg festgenommen wurde. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, auch insbesondere die Tatvorwürfe. Andere Medien haben ja bereits berichtet, dass er wohl wahrscheinlich einen Anschlag auf eine pro-israelische Demonstration geplant haben soll. Und nach unseren Kenntnissen soll er wohl überlegt haben, mit einem Lastwagen da reinzufahren. Genau, können Sie da noch ein bisschen was zu erläutern?
Ja, wir haben die von Ihnen erwähnte Berichterstattung durchaus zur Kenntnis genommen. Ich kann für das Bundesministerium des Innern nichts davon bestätigen. Lediglich, dass es polizeiliche Maßnahmen gab. Die wurden unter Federführung, alleiniger Federführung des Landes Nordrhein-Westfalen durchgeführt, auch in eigener Zuständigkeit. Und aufgrund dortiger, insbesondere gefahrenabwehrrechtlicher Eingriffsgrundlagen getroffen. Zu Einzelheiten kann ich mich nicht weiter äußern.
Eine Nachfrage. Frau Faeser hatte ja heute schon gesagt, dass es keine große Gefährdungslage für Deutschland gibt aufgrund dieses Falls. Das heißt, der Islamist war nicht so weit vernetzt, dass es jetzt noch in Verdacht steht, dass es weitere Anschläge oder geplante Anschläge in Deutschland geben könnte.
Also wie schon gesagt, ich kann mich da zu Details nicht äußern und zu den Details, die Person betreffend, schon gar nicht. Und Frau Faeser hat davon gesprochen, dass es keine konkrete Gefährdungslage im Moment gibt. Und konkret, weil das auch manchmal etwas missverstanden wird, heißt, wir haben keine konkreten Hinweise auf konkrete Ereignisse, die bevorstehen.
Die beiden Meldungen waren zu neuen Themen, wenn ich das richtig sehe, beide. Ich habe noch eine Frage von Herrn Jung auf meiner Liste zur Türkei-Reise des Wirtschaftsministers. Dann machen wir da mal weiter.
Severin, können Sie uns Einblick geben, wer dann Teil dieser Wirtschaftsdelegation sein wird und aus welchen Wirtschaftsbereichen?
Es sind Verbandsvertreter, auch Unternehmen aus dem Energiesektor und aus der Tourismuswirtschaft. Die konkrete Liste, wenn die verfügbar ist, kann ich die gerne nachreichen.
Danke.
Dann komme ich zu Ihren Fragen. Sie hatten sich als Erstes gemeldet. Sie setzen einfach das neue Thema.
Ja. Mario Kubina von der ARD, eine Frage an Herrn Hebestreit und Frau Koch. Der Kanzler hat ja am 12. Oktober in seiner Regierungserklärung Betätigungsverbote für die Hamas in Deutschland und das Unterstützernetzwerk Salumi angekündigt. Wie schaut es aus mit der aktuellen Umsetzung? Wann kommt die? Ist ja ohnehin ungewöhnlich, dass sowas angekündigt wird.
Genau, Sie haben das richtig rezipiert. Das wurde entschieden vom Bundeskanzler gemeinsam mit der Bundesinnenministerin, dass sowohl die Hamas als auch die Gruppierung Samidun mit einem Betätigungsverbot belegt werden. Ich kann Ihnen versichern, dass die Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus unter Hochdruck daran arbeiten, die Verbotsverfügungen zu fertigen. Das ist alles sehr, sehr schnell. Die Kollegen arbeiten wirklich unter Hochdruck dran. Normalerweise dauern solche Verfahren mehrere Monate. Und ich kann Ihnen versichern, es wird in diesem Fall deutlich kürzer sein.
Könnten Sie das konkretisieren? Was heißt deutlich kürzer?
Deutlich kürzer heißt deutlich kürzer in dem Fall. Und konkreter kann ich leider nicht werden. Weil wenn wir Zeitpunkte benennen, genaue wird dann entsprechende Maßnahmen gefährden.
Herr Jung dazu?
Eine Lernfrage, Frau Koch. Warum gab es denn bisher kein Betätigungsverbot für die Hamas?
Also die Hamas ist ja schon länger auf der EU-Terrorliste aufgeführt. Von daher sind schon zahlreiche Aktivitäten der Hamas bereits verboten in Deutschland, sodass die Strafverfolgungsbehörden schon vorgehen können dagegen. Und dass man das jetzt initiiert hat, liegt meines Erachtens auch daran, an der besonderen Lage, in der wir uns im Moment befinden.
Aber ich meine, dass die, dass es gefährlich ist und gerade für das jüdische Leben hier, das ist doch allgemein bekannt gewesen. Warum agiert man dann erst jetzt?
Also das müssten Sie vielleicht auch die Vorgängerregierungen fragen.
Herr Rinke, dazu auch?
Ja, ich überlege jetzt, ob ich auch was dazu sagen soll, dass die Regierung jetzt 2 Jahre im Amt ist. Aber ich wollte eigentlich fragen, ob Sie fürchten, dass durch die Ankündigung des Betätigungsverbots nicht Nachteile entstehen. Normalerweise, wenn das BMI Organisationen verbietet, ist das ja relativ überraschend für die Organisation. Dann werden Durchsuchungen vorgenommen, noch am selben Morgen. Hier geht man jetzt einen anderen Weg, man kündigt es also erst an. Und Sie haben ja gesagt, eine unbestimmte Zeit, aber es kann bis mehrere Monate dauern, die diese Organisation noch Zeit haben, sich zu organisieren, möglicherweise Beweise zu vernichten. Fürchten Sie nicht, dass dann das Vorgehen gegen diese Gruppen eher erschwert wird?
Also erstmal eine Klarstellung. Ich habe nicht gesagt, dass es noch mehrere Monate dauern kann in diesem Fall jetzt, sondern dass es sehr schnell gehen wird. Das kann ich Ihnen versichern. Das ist üblicherweise ein Verfahren, das mehrere Monate dauert, auch weil Unterlagen, Materialien von den zuständigen Sicherheitsbehörden im Land und im Bund beigezogen werden müssen. Und wir ein großes Interesse daran haben, dass entsprechende Verbotsverfügungen auch rechtssicher sind. Soll ich den Rest lesen? Genau, das ist einfach zu erklären, wenn man sich anschaut, den Unterschied zwischen dem Betätigungs- und dem Vereinsverbot. Da gibt es schlicht Unterschiede im Verfahren, wenn die Verfügung dann rechtskräftig ist.
Kurze Nachfrage. Haben Sie denn jetzt schon Mittel, dass Sie zum Beispiel Dokumente bei diesen Organisationen sicherstellen können? Oder geht das dann erst, wenn Betätigungs- oder Vereinsverbot ausgesprochen werden?
Also die Sicherheitsbehörden beobachten ja beide Gruppierungen schon länger. Das ist ja nichts Neues. Von daher ist die Frage eher, ob man das jetzt noch braucht.
Herr Merkam dazu? Ja? Hm?
Frau Kock, im Zusammenhang mit Maßnahmen gegen islamistische oder antisemitische Organisationen, Einrichtungen, war ja auch mal von Maßnahmen gegen eine Moschee in der nicht ganz kleinen, eben erwähnten norddeutschen Kommune die Rede. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Also da muss ich Sie leider enttäuschen. Da bleibt es bei unserer üblichen Sprache, dass wir uns zu Verbotsüberlegungen, unabhängig davon, ob die jetzt konkret bestehen oder nicht, nicht öffentlich äußern und auch das vor dem Hintergrund Maßnahmen nicht zu gefährden.
Der Kollege daneben dazu, oder war das ein neues Thema? Neues Thema? Okay, dann bleiben wir noch bei dem Thema und gehen nochmal bei Herrn Jung.
Frau Kock, also Kollege Rinke hat es ja gerade schon angesprochen, warum ist das denn jetzt in den letzten 2 Jahren nicht passiert, das Betätigungsverbot? Diese Bundesregierung gibt es ja jetzt seit 2 Jahren.
Naja, es gab ja schon Möglichkeiten, dagegen vorzugehen und jetzt gibt es eben die Entscheidung, die Hamas und auch die Gruppierung Samidun mit einem Betätigungsverbot zu belegen.
Warum haben Sie die Möglichkeit in den letzten 2 Jahren nicht genutzt?
Herr Jung, es bleibt dabei.
Ich kann da vielleicht ergänzen, Herr Jung, die Realitäten verändern sich auch immer wieder. Und wenn Sie sich überlegen, was wir in den letzten 2 Jahren so alles im Fokus gehabt haben und was uns beschäftigt hat, und jetzt ist dieser Nahostkonflikt nochmal in einer ganz neuen Situation und Stufe getreten. Die Hamas hat sich ja auch deutlich nochmal anders verhalten mit ihrem brutalen Überfall auf Israel und all den Gräueltaten, die es dabei gegeben hat, die ja auch sehr beabsichtigt gewesen sind. Und insofern gibt es auch immer wieder eine neue Beurteilung der Lage. Und dann muss man auch, wenn man die Lage anders beurteilt, anders handeln.
Ich wollte nur wissen, warum sich das geändert hat.
Deshalb habe ich Ihnen die Antwort gegeben.
So, dann bin ich bei dem Kollegen in der ersten Reihe, in mittlerweile im Block.
Genau. Ja, genau. Dominik Guggemoos, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht an den Hebestreit. Israel hat ja den UNO-Generalsekretär Guterres zum Rücktritt aufgefordert. Genießt Herr Guterres denn noch das Vertrauen der Bundesregierung?
Ich würde gerne einen halben Schritt zurückgehen und würde sagen, im Moment ist die Situation sehr, sehr aufgeladen, angespannt. Das bewegt uns alle und ich habe nicht das Gefühl, dass solche Rücktrittsforderungen im Augenblick angebracht sind. Und deswegen würde ich mich damit auch nicht gerne befassen. Jetzt gibt es diese Forderung. Und auf Ihre konkrete Frage, Der UN-Generalsekretär hat natürlich das Vertrauen der Bundesregierung.
Dazu? Dann bei Herrn Schwart, wie mir...
Schwarte.
Schwarte, alles klar. Dann war das zu fliehend, zu undeutlich oder ich habe nicht genau genug hingehört. Pardon, also Herr Schwarte,
bitte. Georg Schwarte, ARD-Hörfunk. Ja. Auch nochmal dazu, Herr Fischer und Herr Hebestreit. Volker Beck von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft hat die Außenministerin und den Kanzler jetzt aufgefordert, Israel in der Auseinandersetzung mit Herrn Guterres zu unterstützen. Tun Sie das und wie bewerten Sie denn eigentlich die Äußerungen des UN-Generalsekretärs?
Also ich würde hier, also ich werde die Äußerungen des UN-Generalsekretärs grundsätzlich gar nicht bewerten, so wie wir das auch mit ganz vielen Äußerungen, die anderswo getroffen werden, halten. Grundsätzlich ist die Bundesregierung, die Außenministerin war gestern sogar vor Ort in New York, massiv darin bestrebt, und das weiß auch Herr Beck, in dieser Situation zu vermitteln. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite Israels. Wir sehen auch das, was im Augenblick in Israel passiert. Wir sehen auch, was im Augenblick, wie die Situation in Gaza ist. Wir versuchen uns nach Möglichkeiten, humanitäre Fenster wurde es genannt, glaube ich, zu eröffnen, dass die Zivilisten in Gaza auch weiter mit Nahrung, mit Wasser, mit Lebensmitteln versorgt werden können. Das ist eine sehr angespannte Situation. Der Angriff, die Attacke auf Israel setzen sich fort. Wir haben gerade heute Nacht wieder nicht nur kontinuierlicher Raketenbeschuss, auch aus dem Gazastreifen, sondern auch Versuche, wieder nach Israel einzudringen. Und in dieser Situation wäre mein Rat insgesamt, sich nicht international und öffentlich auseinanderdividieren zu lassen, sondern gemeinsam an einer Bewältigung dieses sehr, sehr heiklen, schwerwiegenden Konfliktes zu gehen. Und in erster Linie kann Israel sich auch sicher sein, dass wir an seiner Seite stehen. Und ich halte jetzt nichts davon, den Konfliktherd Äußerungen in den Vereinten Nationen hochzuziehen.
Herr Tofinier, war Ihre Frage dazu auch? Ja, dann machen wir da weiter.
Herr Fischer, Herr Hebestreit hat es gerade angesprochen, das humanitäre Fenster für die Zivilbevölkerung in Gaza. Können Sie dazu nähere Einzelheiten sagen, was da genau geplant ist und auch, ob Sie jetzt eine Waffenruhe oder eine Feuerpause unterstützen als Teil dieses humanitären Fensters?
Also ich glaube, wir haben immer gesagt, dass die Auseinandersetzung der Hamas gilt und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung und dass wir als Bundesregierung das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung sehen und dass die humanitäre Lage im Gazastreifen katastrophal ist. Und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass die Grenze, zunächst der Grenzübergang Rafah, permanent und umfassend für Lieferungen von Hilfsgütern geöffnet wird. Wir wollen erreichen, dass dort ein dauerhafter und sicherer Zugang in den Gazastreifen möglich ist. Und dafür braucht es humanitäre Fenster. Das sind räumlich und zeitlich Fenster, in denen es keinen Beschuss gibt, in denen dann die sichere Versorgung der Menschen in Not möglich ist. Das heißt, es ist so, dass wir ja von zwei Seiten Sicherheit brauchen. Zum einen müssen die UN-Mitarbeiter, die diese Konvois begleiten, die humanitären Helfer, sicher sein können, dass sie diese Konvois heil und gesund in den Gazastreifen reinbekommen können. Und dann muss die Hilfe von diesen Konvois auch so verteilt werden können, dass die Menschen, die diese Hilfe in Empfang nehmen, heil und sicher diese Hilfe auch bekommen können. Deshalb ist das Ziel der humanitären Fenster genau das, dass es sozusagen räumliche und zeitliche Fenster gibt, in denen kein Beschuss stattfindet. Und das haben wir in den vergangenen Tagen ja auch immer wieder gesehen.
Dann Herr Merck dazu.
Ja, ging auch an Herrn Fischer die Frage. Herr Fischer, Herr Guterres hat es in seiner Äußerung, dem Shootout, den er da mit dem israelischen Vertreter in der UN hatte, ja nicht explizit erwähnt, aber es fußt natürlich auch auf dem Hintergrund, dass es schon seit Jahren Resolutionen der UNO gibt, des UNO-Sicherheitsrates, die sich mit der Siedlungspolitik Israels im Westjordanland beschäftigen. Meines Wissens hat auch damals die Bundesrepublik diesen Resolutionen zugestellt. Stimmt meine Frage, wer spielen denn diese Resolutionen oder auch das, was da gefordert wird, in den aktuellen Gesprächen, die die Außenministerin jetzt mit der israelischen Seite führt, noch eine Rolle?
Ich glaube, man muss hier sehr klar trennen. Es gibt zum einen den wirklich brutalen und mit einer unvorstellbaren Barbarei durchgeführten Terroranschlag der Hamas vom 7.10., der nichts sozusagen der für sich steht und auf den Israel reagiert hat. Wie alle Länder dieser Welt verfügt Israel über das Recht auf Selbstverteidigung im Rahmen des humanitären Völkerrechts. Und nichts, aber auch gar nichts, rechtfertigt diese Terroranschläge der Hamas. Gleichzeitig geht es in den Gesprächen natürlich auch darum, neben den humanitären Hilfen, die wir leisten, neben der Frage des Zugangs zu den Gebieten im Gazastreifen, neben den Bemühungen der Bundesregierung um die Freilassung der Geiseln, geht es auch um sowas wie einen politischen Horizont, um die Frage nach dem Morgen, nach dem Danach. Und unsere Vorstellung ist, und da sind wir uns auch mit unseren Partnern einig, dass das Israelis und Palästinenser am Ende nur friedlich und in Sicherheit Seite an Seite leben können, wenn es eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und darauf beziehen sich ja die UN-Resolutionen, dass wir am Ende zu einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung kommen.
Herr Rinke, auch dazu?
Ja, das ist zu dem Komplex. Eine Frage an Herrn Hebestreit, geht auch nochmal um die Frage Waffenstillstand. Morgen und übermorgen findet ja ein EU-Gipfel statt. Spricht sich die Bundesregierung dafür aus, dass der EU-Gipfel die Forderung nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen unterstützt?
Ich zucke so ein bisschen zusammen, weil der Teil der Aufzählung, Herr Fischer hat ihn eben auch noch mal kurz gesagt, diese Attacke wird fortgesetzt. Es befinden sich noch mehr als 200 Geiseln, das sind in der Regel nahezu alles Zivilisten, die verschleppt wurden, brutal, die dort weiterhin gefangen gehalten werden. Und insoweit wüsste ich jetzt gar nicht, wie man von einer Waffenruhe ausgehen sollte, weil dieser Angriff setzt sich faktisch fort. Und eine bedingungslose Freilassung dieser Geiseln ist von inzwischen, glaube ich, allen Seiten verlangt worden, die sich dort engagieren. Und trotzdem wird auch dieser Bedingung nicht nachgekommen. Was wir im Augenblick tun, ist das Leid der Zivilbevölkerung in Gaza, die natürlich unter der Situation im Moment massiv zu leiden haben, zu versuchen zu verlindern, indem es Zugang geben soll, humanitäre Hilfe. Es gibt immer wieder zeitliche und auch räumliche Fenster, allerdings zu wenige, und es muss verlässlich sein, dass auch die internationalen Helfer, die dann diese Hilfe nach Gaza reinbringen, das heil tun können. Und genauso, das hat Herr Fischer ja eben schon gesagt, die Bevölkerung in Gaza überhaupt die Möglichkeit hat, sich diese Hilfe dann zu holen. Das ist das eine. Aber dass es fortgesetzten Beschuss gibt, dass es fortgesetzte Attacken gibt und dass da mehr als 200 Menschen gegen ihren Willen verschleppt worden sind, gefangen gehalten sind, das sind von kleinen Kindern über junge Frauen, über Männer bis zu, wenn ich da richtig informiert bin, Holocaust-Überlebenden, die sehr betagt sind. Das ist einfach ein Fakt. Und in jetzigen Situationen so zu tun, als müsse man jetzt aber mal Frieden machen oder eine Feuerpause machen, ist, glaube ich, der Tatsache, den Angaben, den Vorgaben, die es da gibt, wird dem nicht gerecht. Und insofern stelle ich es mir schwer vor, dass man sich auf Seiten der EU morgen und übermorgen auf eine solche Situation, wenn die Situation, wie sie sich im Moment heute Mittwoch 13.30 Uhr darstellt, sich nicht massiv verändert.
Wenn ich kurz nachfragen darf, ich beziehe mich ja auf den EU-Außenbeauftragten Borrell, der am Montag eine humanitäre Feuerpause gefordert hat und den zumindest den Eindruck erweckt hat, als ob das die gemeinsame Position der EU ist. Deswegen frage ich nach dem EU-Gipfel.
Soll ich dazu ergänzen? Also ich glaube, es gibt gemeinsame Positionen der EU. Und die haben die Außenministerinnen und Außenminister bereits am 7. Oktober festgelegt und haben sich da an die Seite Israels gestellt und das Selbstverteidigungsrecht Israels im Rahmen des humanitären Völkerrechts unterstützt. Und auch die Staats- und Regierungschefs haben sich am 15. Oktober sehr klar hinter Israel gestellt und diesen furchtbaren grauenhaften Terroranschlag verurteilt. Insofern gibt es eine Position. Derzeit werden, das hat der Hebelstreit erwähnt, die Schlussfolgerung für den Europäischen Rat verhandelt. Aber wie das Ergebnis aussieht, werden wir am Donnerstag oder Freitag sehen. Und klar ist, dass wir glauben, dass und wir der Überzeugung sind, dass die Angriffe der Hamas noch anhalten. Es gibt weiterhin Raketenbeschuss. In dieser Nacht gab es offensichtlich den Versuch von Hamas-Kämpfern, wieder nach Israel vorzudringen. Es gibt Raketenbeschuss aus dem Libanon. Vor ein paar Tagen sind Raketen aus Jemen abgefangen worden. Es gab Angriffe aus Richtung Syrien. Also wir stehen hier in einer Lage, in der Israel immer noch unter Beschuss ist, in der Israel weiterhin sein völkerrechtlich verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung ausübt und dies auch, solange diese Angriffe anhalten, natürlich weiter ausüben können muss.
Bin ich bei dem Kollegen von Ihnen ausgesehen links hinten. Helfen Sie mir mit Ihrem Namen weiter.
Ja, danke schön. Ich hätte eine Frage an die Bundesregierung, an den Hebelstreit. Der französische Präsident hat gestern in Israel gefordert oder vorgeschlagen, dass der Kampf gegen Hamas nach dem Vorbild der internationalen Koalition gegen IS stattfinden sollte. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Vorschlag?
Also bislang, wir treffen Herrn Macron ja in den nächsten beiden Tagen in Brüssel. Bislang haben wir diesen Vorschlag zur Kenntnis genommen, wie er ihn gestern geäußert hat. Er ist heute, glaube ich, in Ramallah. Insofern gab es auch noch nicht die Möglichkeit, mit ihm konkret direkt darüber zu sprechen. Das müssen wir dann in den nächsten Tagen in Brüssel tun. Und dann kann ich mich dazu auch im Anschluss verhalten.
Dann Herr Jung.
Eine Verständnisfrage, Herr Beschreiter, Herr Fischer. Versteht die Bundesregierung die Forderung nach einer Waffenruhe, nach einem Waffenstillstand nur bezüglich Israels Bombardierung in Gaza? Oder verstehen Sie das so, dass das für alle Seiten gelten soll? Also Hamas, Israel, Hisbollah?
Ich glaube, die Antwort ist, dass die Hisbollah und die Hamas bislang nicht zu erkennen gegeben haben, dass sie überhaupt zu irgendetwas bereit wären. Insofern stellt sich diese Frage in der Form, wie Sie sie gestellt haben, nicht.
Und eine Frage zu den Hilfslieferungen, wenn ich darf. UNRWA hatte gestern angekündigt, dass es einen Stopp sämtlicher Aktivitäten für Mittwochnacht geben würde, wenn kein weiterer Treibstoff nach Gaza gelangt. Wie unterstützen Sie die Forderung von UNRWA, dass Treibstoff nach Gaza gelangt? Weil die Israelis lehnen das ab und verweisen laut dem IDF darauf, dass es Tanks in Gaza gäbe von 500.000 Liter Treibstoff und dass die Hamas darauf sitze.
Ich glaube, dieses Thema haben wir ja am Montag schon erörtert und auch am Montag habe ich schon gesagt, dass sich die Bundesregierung dafür einsetzt, dass es Treibstofflieferungen unter Kontrolle der UN in den Gazastreifen gibt. Wir brauchen, oder der Gazastreifen braucht diesen Treibstoff dringend, um die Krankenhäuser weiter betreiben zu können, um die Operationssäle dort weiter betreiben zu können, um die Frühchenstationen weiter betreiben zu können. Es geht auch darum, dass es Treibstoff gibt, um die Tiefbrunnenpumpen am Laufen zu halten, die die Wasserversorgung sicherstellen, genauso wie die Meerwasserentsalzungsanlagen. Also es gibt viele wichtige Gründe, warum es gerade aus humanitärer Sicht notwendig ist, bestimmte Institutionen im Gazastreifen mit Treibstoff zu versorgen. Dabei muss natürlich sichergestellt werden, dass dieser Treibstoff nicht in die Hände der UN fällt. Und sollte es so sein, dass der Hamas fällt, Entschuldigung, ja, selbstverständlich. Und ich bitte das zu entschuldigen. Und sollte es so sein, dass die Hamas auch über Treibstoffvorräte im Gazastreifen verfügt, dann zeigt es doch einmal mehr die menschenverachtende Politik dieser Terrororganisation, denen offensichtlich das Schicksal der Bevölkerung im Gazastreifen egal ist, der Männer, Frauen und Kinder, die jetzt leiden.
Da war noch ein Zusatz, Herr Jung.
Aber jetzt die UNRWA-Ankündigung, dass morgen Nacht die Aktivitäten eingestellt werden, das ist ja eine dramatische Lage, weil UNRWA ist für die Versorgung der Zivilbevölkerung hauptzuständig. wenn Sie jetzt nochmal Ihre Bemühungen intensivieren, dass die israelische Seite den Treibstoff reinlässt?
Ich glaube, wir sind, also ich bin nicht ganz sicher, ob Sie das verfolgt haben, aber ich glaube, die Bundesregierung, insbesondere die Außenministerin, ist seit dem 7.10. praktisch jeden Tag nonstop rund um die Uhr mit dieser Krise beschäftigt. Und eines der wichtigen Säulen des deutschen Engagements ist die Frage der humanitären Hilfe. Wir haben dafür auch eine Sondergesandtin ernannt, die durch die Region reist, die den Kontakt hält. Die Außenministerin selber und auch die Außenministerin selber hat in ihren Gesprächen durchaus die Forderung nach der Lieferung von Treibstoff erhoben. Dass das faktisch extrem schwierig ist, dass sozusagen verifiziert werden muss, dass dieser Treibstoff nicht in die Hände der Hamas fällt. Das ist, glaube ich, steht außer Frage. Aber unabhängig davon müssen wir Wege finden und wir müssen sie schnell finden, damit Treibstoff in den Gazastreifen gelangen kann.
Herr Tofimir, hat sich erledigt. Herr Merkam, hatten Sie sich dazu nochmal gemeldet? Ja?
Das hat sich auch erledigt. Hat sich
auch erledigt. Dann würde ich mal das Thema wieder wechseln und bin nochmal bei Herrn Kubina.
Eine Frage zur laufenden Rechtsförmlichkeitsprüfung in Sachen Kindergrundsicherung. Vielleicht kann das BMJ Auskunft geben oder das Familienministerium. Da hätte ich gerne einen aktuellen Stand, denn es gibt einen Kabinettsbeschluss, aber es ist noch unklar, wie es weitergeht und wie weit diese Rechtsförmlichkeitsprüfung jetzt gediehen ist.
Ich schaue mal bei mir im BMJ an. Dann
würde ich einmal ins Familienministerium erst machen.
Ja.
Bitte um Entschuldigung, das müsste ich nachreichen, kann ich gerade nicht sagen.
Ja, dann würde ich drum bitten. Danke.
Okay, dann Herr Gogemoos nochmal. Ja. Moment, jetzt.
Bleiben Sie ruhig.
Okay. Ist aus, Entschuldigung, sorry.
Genau, ist auch, geht ans Familienministerium. Jetzt ist ja gestern Abend bekannt geworden, dass 41 US-Bundesstaaten Meta verklagen, also den Mutterkonzern von Facebook und Instagram, weil sie ihnen unterstellen, dass es schädlich für Jugendliche ist und hohes Suchtpotenzial hat. Jetzt würde mich interessieren, ob Sie auch in Facebook und Instagram eine Gefahr für Jugendliche sehen und wie hoch Sie das Suchtpotenzial einschätzen.
Also die Ministerin hat sich erst kürzlich im Interview dazu geäußert, dass sie durchaus ein hohes Suchtpotenzial sieht in den sozialen Medien. Insbesondere natürlich, was auch Jugendliche angeht, das haben wir auch jetzt gerade wieder gesehen, das ist natürlich immer wieder die Gefahr birgt, dass hier Bilder einfach geteilt werden und auch Kinder und Jugendliche damit konfrontiert werden. Darin sehen wir eine Gefahr, das ist aber erstmal alles, was ich dazu sagen kann.
Ja, eine Nachfrage vielleicht ans BMJ. Beobachten Sie diese Klage und die Beweisführung und wäre das theoretisch denkbar, dass Deutschland auch eine Klage einreicht, falls die Beweise jetzt stark sein sollten?
Da kann ich jetzt an dieser Stelle nichts zu sagen, das müsste ich dann gegebenenfalls nachreichen.
Dann Herr Jung, nochmal mit einem neuen Thema.
Ein Thema China. Ich probiere es mal bei Herrn Fischer. Wie bewerten Sie das, ich nenne es mal, Entfernen des Außenministers und des Verteidigungsministers aus der chinesischen Regierung? Beide sind ja in den letzten Monaten stellenweise unter mysteriösen Umständen verschwunden, dann wieder aufgetaucht.
Wir nehmen das zur Kenntnis.
Stellt sich für die Bundesregierung Fragen zur Stabilität der chinesischen Regierung aufgrund dieser Vorkommnisse?
Dass es Wechsel in hohen Regierungsämtern gibt, soll auch in anderen Ländern nicht ausgeschlossen sein.
Aber das gibt es ja auch in Deutschland. Aber hier verschwinden MinisterInnen ja nicht mysteriös für ein paar Wochen.
Ich glaube, ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe.
Ich habe jetzt keine weiteren Fragen auf meiner Liste. Doch, Herr Rinke?
Genau, eine Frage an Herrn Hebestreit und an Herrn Olpe zum Thema Industriestrategie. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Industriestrategie, die Herr Habeck gestern vorgelegt hat, eigentlich innerhalb der Bundesregierung abgestimmt war.
Nein, das war sie nicht. Das hat Herr Habeck aber auch, darum bin ich etwas verblüfft über Ihre Frage, Herr Rinke, hat er ja genauso gestern auch dargestellt. Er hat gesagt, das ist ein Debattenbeitrag und das ist wichtig und es ist die Aufgabe eines Wirtschaftsministers, solche Debatten anzureichern durch eigene Vorschläge. Und das hat er getan und die Strategie wird jetzt bewertet.
Wenn ich nochmal nachfragen darf, er hatte es zwar angekündigt, aber es hatte doch in der Bundesregierung eigentlich auch die Absprachen gegeben, dass man jetzt keine falschen Zahlen in den Raum stellt. Und die eine Zahl, die in den Raum gestellt wurde, war eine Entlastung der Unternehmen um 50 Milliarden Euro in den nächsten 4 Jahren. Deswegen nochmal die Frage, trifft das auf Zustimmung innerhalb der Bundesregierung? Sind diese Zahlen und die möglichen Ausgaben für die Bundesregierung abgesprochen?
Na, Herr Rinke, ich wiederhole mich ja so ungern, aber ich tue es dann doch nochmal. Das ist ein Debattenbeitrag, der jetzt von den einzelnen Ressorts und auch vom Bundeskanzleramt bewertet wird. Und bevor diese Bewertung nicht stattgefunden hat, kann ich mich zu einzelnen Punkten da gar nicht genauer zu einlassen.
Herr Jung?
Ich habe nochmal ein Thema zum Kabinettsthema, was ohne Aussprache beschlossen wurde. Herr Severin, ich habe dazu nichts gefunden. Können Sie uns mal was erzählen zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Funkanlagengesetzes? Oder vielleicht Herr Hebestreit sogar.
Ich versuche mich mal nebenbei schlau zu machen, aber Herr Severin kennt das bestimmt anders,
also, viel besser. Kam vom BMWK, sehe ich. Ja.
Das ist das Gesetz zur Vereinheitlichung der Ladekabelbuchsen. Wir freuen uns ja alle darüber, dass jetzt der USB-C-Anschluss zum Standard in Europa wird und dass alle kleinen Geräte, die mit Kabeln aufgeladen werden, nun diesen einen Standard folgen müssen. Und ich finde es ein gutes Beispiel für eine positive Regulierung aus Brüssel.
Ich habe mich nur gewundert, was Kabel denn mit Funkanlagen zu tun haben.
Tja, ob das mit der Rechtsetzung zu tun hat, ich gucke einmal nach. Ja. Sie können noch eine andere Frage stellen, solange.
Dann wechseln wir aber vermutlich wieder das Thema.
Ich kann ergänzen, weil ich mich in meiner kleinen schlauen Liste hier das, was wir allgemein als Handys begreifen, begreift der Gesetzgeber als elektrische funkende Kleingeräte.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dann mit einem neuen Thema bei Herrn Kubina wieder.
Mit einer Frage ans BMAS zum Thema Arbeitszeiterfassung. Da ist ja eine Neuregelung fällig nach dem entsprechenden EuGH-Urteil. Und
vielleicht warten Sie ganz kurz, bis es gewechselt ist, dann ist es vielleicht.
Ja. Ich rede ja auch noch ein bisschen. Also es geht um das Arbeitszeiterfassungsgesetz und die Frage, wann der Gesetzentwurf fertig ist für eine Neuregelung desselben.
Das kann ich Ihnen nicht beantworten, da laufen regierungsinterne Gespräche.
Und wo hakt es noch? Die Positionen gehen ja auch in der Koalition noch recht weit auseinander. Wie viel Flexibilität man den Unternehmen zugesteht oder wie punktgenau Arbeitsstunden zu erfassen sein werden? Gibt es da Bewegung?
All diese Details sind Inhalt der regierungsinternen Gespräche.
Okay, es handelt sich um recht hohe richterliche Rechtsprechung. Irgendeinen Zeitplan, bis zu dem Sie fertig werden wollen, ein Datum?
Nach Abschluss der regierungsinternen Gespräche.
Gut.
Ich habe jetzt keine Fragen mehr auf der Liste und doch ein Mehrkampf.
Eine hätte ich noch, die ginge ans Bundesbauministerium.
Heute aber alle.
Thema wäre der soziale Wohnungsbau. Nun gibt es ja Forderungen oder Zahlen von den Sozialverbänden, die von 50 Milliarden Euro pro Jahr ausgehen, die man bräuchte, um das, was die Bundesregierung geplant hat, die 100.000 Wohnungen pro Jahr im Sozialwohnungsbau zu errichten. Ich weiß, dass Sie wesentlich weniger in den Haushalt eingestellt haben. Das soll jetzt auch gar nicht die Frage sein. Die Frage ist, ob Sie denn grundsätzlich diese Zahlen, diese Schätzungen der Sozialverbände teilen oder ob Sie andere Zahlen haben.
Wir haben ja eine sehr große Summe mobilisiert für den Bau von Sozialwohnungen. Das sind 18,5 Milliarden Euro bis 2025, also für 4 Jahre. Und kofinanziert noch durch die Länder kommen wir da schon auf rund 45 Milliarden Euro. Also das ist schon eine riesige Summe und eine Rekordsumme, die wir mobilisieren. nachdem in den Vorjahren ja der soziale Wohnungsbau komplett zum Erliegen gekommen ist. Und da werden wir jetzt also eine Trendwende erzielen. Das Geld muss aber natürlich auch erstmal umgesetzt werden, abgerufen werden von der Bauwirtschaft, von den Wohnungsunternehmen. Und daher würde ich erstmal auf diese große Summe verweisen wollen und auch darauf, dieser Summe sozusagen, dieser Initiative eine Chance zu geben, dass überhaupt erstmal wieder angefangen wird, Sozialwohnungsbau herzustellen. Und da würde ich tatsächlich das erstmal abwarten wollen.
Herr Kubina, war das auch dazu? Nein? Dann Herr Jung dazu?
Frau Schulz-Triglaff, entstehen dieses Jahr mehr soziale Wohnungen als wegfallen?
Es gibt da schon eine Trendumkehr, also dass tatsächlich die Gelder abgerufen werden von den Ländern, Kommunen und sozialer Wohnungsbau, also Wohnungsbau, dass es damit vorangeht. Aber ich müsste tatsächlich die Zahlen erfragen, wie da der aktuelle Stand ist. Das kann ich jetzt nicht Ihnen auf Anhieb beantworten.
Also, mich würde interessieren, wie viele dieses Jahr auslaufen, also wegfallen, und wie viele neu entstehen werden.
Müsste ich nachfragen.
Mhm. Dann haben wir eine Nachreichung oder Ergänzung von Herrn Severin.
Ja, eine Nachreichung, Ergänzung. Die 50 Milliarden, die in der Industriestrategie stehen, sind bereits beschlossene Maßnahmen. Das ist die Abschaffung der EEG-Umlage. Das ist das Wachstumschancengesetz und andere Entlastungen der Industrie, die bereits umgesetzt worden sind. Man vergisst ja gelegentlich Dinge, die schon hinter uns liegen. Und deswegen war es uns wichtig, in die Industriestrategie nochmal hineinzuschreiben, dass es bereits zu erheblichen Entlastungen der Industrie gekommen ist.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Frau Klein dazu? Ja.
So eine Ergänzungsfrage. Mein Stand war eigentlich, dass die Summe bis 2027 gesetzt ist. Jetzt war von 2025 die Rede. Können Sie das nochmal kurz verifizieren?
Sozialer Wohnungsbau ist es nochmal, oder? Jetzt springen wir wieder.
Geht's nochmal ums Thema
Wohnungsbau? Pardon.
Es war eigentlich nur die Frage nach der Jahreszahl. Sie sprachen jetzt, glaube ich, von 2025. Mein Stand war eigentlich 2027.
Ja, genau, stimmt. Dann habe ich mich da geirrt. Es geht um die 4 Jahre bis 27, genau. Mhm.
So, jetzt habe ich den Überblick verloren. Wer hatte sich noch gemeldet? Herr Kubine mit einer neuen Frage. So.
An Herrn Kollatz diesmal zu Zypern und der Verlegung von Bundeswehrkräften dorthin, zusätzlichen. In Vorbereitung auf eine mögliche militärische Evakuierung von Deutschen in der Region, können Sie vielleicht etwas genauer umreißen, als Sie das bisher getan haben, wie viele Kräfte zurzeit auf Zypern stationiert sind und was genau Ihre Aufgaben sind?
Ja, Herr Kubina, vielen Dank für die Frage. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Also tatsächlich kann ich, aber das wissen Sie, nicht genau werden, was die Zahlen angeht. Es ist richtig, dass wir mit dem Aufbau der Planungs- und Aufwuchskapazitäten jetzt einen Stand erreicht haben, wo wir sagen können, wir sind voll einsatzfähig. Es fehlen noch Restkräfte, die sehr bald, aber auch vor Ort sind. Ich kann Ihnen sagen, das können Sie auch auf unseren Seiten finden, dass ein möglicher Evakuierungsverband insgesamt über bis zu 1.400, 1.500 Menschen verfügt, die aber auch in Deutschland sein können oder am Ort des Geschehens oder an anderen Orten. Zu der genauen Anzahl der Kräfte vor Ort möchte ich hier nicht sagen, also auf Zypern.
Nachfragen? Aus Zypern selbst ist zu hören, es gäbe schon Ersuchen von EU-Partnern mit Blick auf Evakuierungsmaßnahmen. Können Sie bestätigen, dass aus Berlin auch ein solches Ersuchen an die zyprische Regierung gegangen ist?
An die zyprische Regierung?
Mhm. Na, man muss es ja koordinieren, wenn man dort Bundeswehrkräfte stationiert, nehme ich an.
Mit also, Sie können natürlich davon ausgehen, dass wir mit allen Partnern, die erforderlich sind, um das Vorhaben dort vorzubereiten, in engster Verbindung stehen, uns täglich und anlassbezogen austauschen. Dazu gehört natürlich auch die Regierung, wo man vor Ort dann tätig ist. Das findet auf allen Ebenen statt, auch in enger Verbindung mit dem Auswärtigen Amt, mit allen Behörden, die da einbezogen sind. Und insofern bestätige ich natürlich ständigen Austausch und ständige Gespräche.
Ich würde gerne eine Sache ergänzen, wenn ich darf. Wir sprechen ja hier öfter über das Risiko einer regionalen Eskalation, und deshalb
ist es uns so wichtig, dass die Deutschen, die sich jetzt im Libanon aufhalten, auch unsere Reise- und Sicherheitshinweise sehr genau studieren. Und wir haben ja sehr klar gesagt, dass die Lage ernst ist und wir alle Deutschen, die sich im Libanon aufhalten, dazu auffordern, jetzt auszureisen und um sozusagen auch in diesem Sinne auf eine Lageverschärfung vorbereitet zu sein. Und ansonsten treffen wir natürlich gemeinsam innerhalb der Bundesregierung, vor allen Dingen das Auswärtige Amt und das BMVG, alle Vorbereitungen, um jederzeit handlungsfähig zu sein.
Vielleicht dazu noch, Herr Fischer, es heißt immer, dass davon auszugehen sei, wenn die Lage eskaliert, sehr schnell der Flughafen von Beirut geschlossen würde, gehen Sie davon auch aus? Und das würde ja bedeuten, dass jetzt tatsächlich die Evakuierungsmaßnahmen, die laufen, vielleicht auch an Tempo noch gewinnen werden müssten, weil es dann eben sehr, sehr plötzlich gehen könnte.
Also es kommt auf das Szenario an. Es gibt in der Tat Szenarien, in denen eine Ausreise mit dem Flughafen Beirut nicht mehr möglich sein könnte. Gerade deshalb, vor dem Hintergrund, rufen wir unsere Landsleute auf, das Land jetzt zu verlassen. Derzeit gibt es weiterhin kommerziellen Flugverkehr in den Libanon. Allein gestern gab es 30 Flüge, die Beirut verlassen haben. Und ich glaube, es wäre jetzt eine gute Möglichkeit, einen der nächsten Flüge zu nehmen.
Dann habe ich jetzt noch eine Nachfrage.
Ich hätte noch eine ganz kurze Ergänzung. Mein Team hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass das Einsatzführungskommando ein aktuelles Statement auch des Führers vor Ort, Generalmajor Faust, veröffentlicht hat auf X. Da können Sie reingucken. Aber um gleich das Expectation Management zu betreiben, es sind keine konkreten Zahlen genannt.
Vielleicht von mir noch ergänzend, dass unsere Botschaft in Beirut mit den deutschen Staatsangehörigen vor Ort natürlich in Kontakt ist und diese bei der Ausreise unterstützt.
So, jetzt habe ich noch eine Nachreichung vom Familienministerium.
Jawohl, eine Nachreichung noch zur Rechtsförmlichkeitsprüfung. Der Kindergrundsicherung, also die Rechtsförmlichkeitsprüfung, ist abgeschlossen und die Änderungen werden in eine Formulierungshilfe einfließen. Das ist der jetzige Stand. Das heißt, der Gesetzentwurf kann so in den Bundestag eingebracht werden.
Und dafür gibt's einen Zeitplan, sicher noch vor Weihnachten, sicher noch im November.
Das liegt nicht in unserer Macht. Das, mein Kenntnisstand ist, dass es Anfang November passieren soll, aber das entscheiden nicht wir.
Danke. So, jetzt habe ich keine Fragen mehr auf der Liste und sehe jetzt auch keine Hände mehr. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich habe mal kurz nachgezählt, immerhin 10 von 16 Häusern waren heute gefragt. Das ist auch nicht immer der Fall. Vielen Dank, dass die alle da waren und einen schönen Tag noch.